Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Und wir haben heute wieder zwei Alben für euch dabei. Wir hören, man höre und staune, LL Cool J mit The Force, ein ganz neues Album. Und dann hören wir Enter Shikari mit Dancing on the Frontline. Für alle, die uns im Internet hören, gibt es nach dem Open Mic noch eine Verkostung. Wir verkosten das Schlossbräu Bernstein Weiße. Wir sind also immer noch beim Weizen, da freue ich mich drauf. Aber ich übergebe erstmal an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und wir reden über einen Künstler, den es schon ein bisschen länger gibt, der schon ein bisschen länger im Business ist, um es mal so zu formulieren. Im Musikbusiness nämlich. Und zwar kommen wir zu LL Cool J und zu dem Album The Force. Nun, LL Cool J heißt eigentlich James Todd Smith und ist überraschenderweise oder nicht überraschenderweise, wahrscheinlich wissen das alle, ein US-amerikanischer Rapper, Schauspieler, der kommt aus Queens in New York. Dort wurde er geboren und das LL Cool J steht für Ladies Love Cool James, also James Todd Smith und so weiter. Er gilt und ist wohl auch einer der Pioniere des Hip-Hops. Zu seinen bekanntesten Songs gehören Mama Said Knock You Out, I Need Love oder Rock the Bells. Er hat im Laufe seiner Karriere zahlreiche Alben veröffentlicht und wurde dafür mehrfach mit Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit 2 Grammy Awards. Neben seiner Musikkarriere war er auch oder ist er auch Schauspieler und spielte unter anderem die Hauptrolle in der Fernsehserie Navy CIS LA und war in Filmen wie Deep Blue Sea oder Any Given Sunday zu sehen. The Force ist das erste Studioalbum seit über 11 Jahren. Und er geht damit ein bisschen so zurück zu seinen Hip-Hop-Wurzeln. Der Titel The Force, dieses Force steht für Frequencies of Real Creative Energy. Das Album wurde hauptsächlich von Q-Tip produziert und enthält unter anderem Gastauftritte von Künstlern wie Snoop Dogg, Busta Rhymes oder Eminem. LL Cool J selber beschreibt das Album als eine Hommage an die Hip-Hop-Kultur und eine Möglichkeit, seine Dringlichkeit neu zu kanalisieren. Und diese Dringlichkeit, die werden wir auf diesem Album auf jeden Fall hören. Ja, mal wieder Hip-Hop.
Ja, endlich mal wieder Hip-Hop und dann ausgerechnet LL Cool J. Der war in meiner Jugend ungefähr überall.
Ja, ja.
Sowohl also in Film und Fernsehen als auch in den Charts. Und ja, das ist auf jeden Fall das unerwartetste Album für mich in diesem Jahr.
Wirklich?
Und also allein schon wegen des Namens, weil ich den einfach gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und gleichzeitig, weil es so gut ist, gleichzeitig. Ja, Inhalt, also musikalisch überhaupt nicht unerwartet. Es ist genau das, was LL Cool J schon immer ausgezeichnet hat. Und er hat es einfach auf eine Art und Weise modernisiert, die zeigt, dass er eindeutig immer noch relevant ist, dass er weiß, was er tut, dass er immer noch was zu sagen hat. Und das finde ich schon echt wirklich ziemlich cool. Also in den frühen 80ern oder ja, in den 80ern anzufangen und heute noch was zu sagen zu haben, das schaffen doch die wenigsten, immer noch interessante Kunst zu machen. Und dann natürlich seine Verknüpfung in der Szene, sage ich mal jetzt ganz grob, bringt ihn natürlich mit so großen Namen, anderen großen Namen zusammen, dass das auch noch einen großen Faktor, also seine Gäste auch einfach nochmal, glaube ich, viele Leute mit in das Album und zu diesem Album ziehen. Ja, was haben wir musikalisch? Klar, Hip-Hop haben wir. Wir haben aber auch eine Menge interessante Ideen. Also bei Black Coat Suite, das die RadiohörerInnen gerade von uns gehört haben, ist auch einfach mal eine dicke Orgel mit drin. Wir haben tolle Gäste dabei, die singen. Wir haben so ein paar richtig oldschoolige Hip-Hop-Lieder, die einfach unterhaltsam sind. Wir haben Songs, die sich mit sehr ernsthaften Dingen befassen, mit Diskriminierung, mit Polizeigewalt. Also es wird durchaus auch sozialkritisch. Und LL Cool J hat so einen Stil, ich kann gar nicht sagen, weil ich da noch relativ jung war, ob er das schon immer so gemacht hat, aber es kommt mir so vor, als wäre es genau das, was er immer schon gemacht hat. Er hat so einen Stil, der sehr geradeaus ist, gleichzeitig aber aggressiv genug, um sich halt, um zu solchen Themen auch zu passen, ohne aber in so einen sehr, ich würde fast sagen, melodramatischen, nee, aber so ein, also heutzutage, wenn ein Rapper versucht, besonders cool zu sein, besonders aggressiv zu sein, dann wird es schnell auf eine Art und Weise extrem, die nicht passen würde für jemanden wie LL Cool J. Das war ein ganz anderes Level. Und er schafft es, diese Ernsthaftigkeit rüberzubringen, ohne in diesen, ich will es jetzt nicht Extremismus nennen, aber in diese extreme moderne Schiene zu rutschen, die einfach nicht wirken würde, als wäre sie richtig an der Stelle. Das ist vielleicht einfach so eine Generationenfrage. Und das fand ich einfach so erfrischend, weil das zeigt, dass das halt nicht das alte Eisen ist, sondern einfach nur früher kam. Das kann man auch heute noch machen und echt gut machen. Es hat immer noch was zu sagen. Das ist echt unterhaltsam zu hören. Also echt alles richtig gemacht.
Ja, das kann man mit Fug und Recht so sagen. Er war ja der erste Hip-Hop-Superstar. Ne? Das ist ja wirklich so. Den man selbst dann kannte, wenn man nichts, aber auch wirklich gar nichts mit diesem Genre anfangen konnte. Seit Mitte der 80er ist er nun eben auf den Bühnen und Studios dieser Welt unterwegs. 14 Tracks hören wir auf diesem Album. Es ist eine Mischung aus, wie du schon gesagt hast, modernem und klassischem Hip-Hop-Elementen. Und schon beim Opener Spirit of Cyrus wird klar, worum es auf diesem Album geht, wo es lang geht. Er setzt den Fokus auf die eigenen Rassismuserfahrungen und das mit sehr ernstem Ton, aber nie mit diesem, ich weiß schon, was du meinst, mit diesem modernen Agro-Ton sozusagen. Die vergangenen 11 Jahre mit eben Black Lives Matter, mit diesem Movement und der Corona-Pandemie haben ihn offensichtlich auf irgendeine Art und Weise nochmal ganz neu politisiert. Es geht auf diesem Album um schwarzes Selbstbewusstsein und er ist im Hier und Jetzt angekommen, auch was die Produktion angeht und nicht wie andere, die sich gern in Nostalgie suhlen und ahlen. Da gibt es ja auch mehr als genug von. Dieses Album hat ein wirklich gutes Tempo von Anfang bis Ende. Seine Stimme ist immer noch kraftvoll. Man nimmt das ernst, was er da sagt. Man nimmt ihn ernst und das ist eben auch der Unterschied zu vielen Dingen, die da aus Deutschland so kommen. Da komme ich zum Schluss nochmal drauf. Denn man nimmt auch die Tracks ernst. Und er hat bisweilen auch eine gesunde Distanz zu sich selbst. Das unterscheidet ihn auch von anderen. Es geht auf diesem Album aber auch um tägliches, alltägliches. Er rappt über Essen als Euphemismus für Sex. Er tanzt unter der Dusche. Erzählt uns was von ausgewogenem Kartoffelsalat mit scharfer Soße, Grünkohl, frittiertem Wels und Limbabohnen. Und dass er das eben mag, finde ich total drollig. Murdergram Dö, da geht es um einen ja, quasi Wettstreit, in dem es offensichtlich darum geht, so viele Silben wie möglich in einen Beat zu packen. Eminem ist natürlich Gast auf diesem Track. Das ähnelt dann so einem akustischen Ballwechsel eines Tischtennisspiels. Das ist ein sehr unterhaltsamer Showdown. Eigentlich wünscht man sich, dass diese Art von Wettstreit würde es öfter geben, weil das macht auf diesem Niveau natürlich richtig Spaß. Er lässt auch den Gästen wirklich genug Platz, muss man auch sagen, was ja auch nicht alle können. Und dennoch kann er immer noch fast jeden in den Schatten stellen, wenn er will. Er macht das aber nur auf Stücken, wo er allein ist. Er macht das nicht auf den Stücken, mit denen er mit Gästen interagiert. Das finde ich auch sehr, sehr bemerkenswert und sehr gut. Es gibt natürlich auch einen Track 30 Decembers, wo es so ein bisschen introspektiv wird. Da geht es über das Altern. Es ist zugleich aber auch eine Hymne für das Leben während und nach Covid. Also eigentlich kann man sagen, er liefert auf diesem Album eine gesunde Dosis leichter Nostalgie in einer Welt, die sich natürlich ständig verändert und immer schneller dreht und in der jetzt alles anders ist als das, was er früher kannte, als er angefangen hat. Und in diesem Stück Spirit of Cyrus stellt er sich dann als vermummten Rächer dar, der den Rassismus ermordet, was auch sehr schön ist und hat unheimlich viel Dringlichkeit und ja, ist einfach wichtig. Und das ist ja auch nicht immer im Hip-Hop der Fall. So, ich habe mir nun also dieses Album angehört und ich muss sagen, ich war noch nie wirklich der allergrößte Fan des deutschsprachigen Hip-Hops. Insgesamt. Es gibt immer so ein paar, die ganz gut sind, aber insgesamt so, en gros. Aber nach diesem Album, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich das überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Ich kann die Produktionen nicht mehr ernst nehmen. Ich kann das ganze Getue und Gehabe nicht mehr ernst nehmen. Es ist ja wirklich lächerlich auf allen Ebenen, wenn man das vergleicht. Also wenn man dieses Album dagegen hört, das ist ja was ganz anderes. Das ist ja wirklich was ganz anderes. Das ist ja überhaupt nicht zu vergleichen. Diese Dringlichkeit, die ja aus ihm herauskommt, weil er ja auch weiß, wovon er da spricht. So, natürlich gibt es hier in Deutschland auch Leute, die wissen, wovon sie sprechen. Gar keine Frage, aber es ist alles so, es tut mir leid, aber es ist alles so lauchig. dagegen. Vielleicht bin es nur ich, aber ich habe dann danach auch noch eine Live-Aufnahme von ihm gehört und dachte, ja, genau so macht man das.
Ja.
Genau so macht man das. Also, du hast ja schon gesagt, es gibt wenige im Hip-Hop, die so eine lange Karriere haben wie er. Und noch weniger haben es geschafft, so lange eine Karriere zu haben und noch nicht in Vergessenheit zu geraten. Und letztlich ist es eine schöne Sache, dass es The Force gibt, dass es also dieses Album gibt und dass er so wiederkommt. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut, oder wiedergekommen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war sehr überrascht, als ich das Album das erste Mal hörte und war ja hingerissen, tatsächlich. Es ist im Jahre 2024 erschienen und deswegen dürfen und wollen wir es natürlich auch gerne bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das rennt.
Ja, dem schließe ich mich unumwunden an. Das ist auch ein Kandidat auf der Longlist auf jeden Fall für mich, weil es mich wirklich, ja, das hat mich wirklich geplättet, dieses Album. Es ist wirklich stark, wirklich richtig gut. Also, wir haben gehört The Force von LL Cool J. Und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir. Und mit was? Mit Recht.
So ist es. Kommen wir aus den USA jetzt zu den Briten. Wir kommen zu Enter Shikari. Das ist eine britische Rockband, die es seit 1999 immerhin gibt. Nicht ganz so lange wie LL Cool J. Ihr Musikstil ist so eine Mischung aus Rock und elektronischen Elementen. Auch was es heutzutage zwar oft gibt, in diesem Fall ist aber diese Mischung aus Rock, Metalcore, Elektronika. Man bezeichnet sie gerne als Trancecore oder Electronicore. Sie haben ihr 7. Studioalbum veröffentlicht, das heißt A Kiss for the Whole World. Und wir hören jetzt aber heute ein Begleitalbum zu diesem Album. Es heißt Dancing on the Frontline und enthält Remixe, BBC Live Sessions und einige Standalone Singles aus der gleichen Zeit. Fand ich ein interessantes Konzept, habe ich so auch noch nicht gesehen. Wurde im Jahre 2024 veröffentlicht, also knapp ein Jahr nach A Kiss for the Whole World. Und wir hören erstmal den Martinsen.
Ja, du hast ja gerade schon gesagt, ein Jahr ungefähr nach der Veröffentlichung des Albums A Kiss for the Whole World wurde nun dieses Album veröffentlicht und es enthält Remixe und Singles, ja, die nicht auf A Kiss for the Whole World enthalten sind. Also die Live-Geschichten natürlich sowieso nicht. Die sind ja irgendwie von BBC Radio One aufgenommen worden, aber eben auch die anderen Sachen haben es da wohl irgendwie nicht drauf geschafft. Warum auch immer. Also laut Aussage der Band sei nun aber genau der richtige Zeitpunkt für dieses Album gewesen, was eben aus diesem unveröffentlichten Material und diesen verschiedenen Live-Shows besteht. Zwei sind es ja. Ja, ich glaube ja immer, dass derlei Alben für Fans der KünstlerInnen sind, also in diesem Fall dieser Band ist und nicht für den Rest der Welt. Also man freut sich sicher als Fan, wenn man weitere Songs und Live-Aufnahmen bekommt. Zum einen wähnt man sich dann vielleicht nochmal auf dem einen oder anderen Konzert, auf dem man war, und zum anderen hört man neue Sachen oder ältere Sachen in neuem Gewand. Alles okay. Frage ist, braucht der Rest der Welt das? Ich glaube, nein. Also wir hören hier auf diesem Album harte Synthi-Sounds und verzerrte Gitarren. Die Remixe hören sich so ein bisschen an wie so eine Metal-Band, die aus Versehen auf der Love Parade gelandet ist. The Void Stares Back beginnt ein bisschen wie Prodigy und macht dann weiter im 90er Jahre Techno-Gedöns so ein bisschen. Ab dem Song Bull wird es dann ein bisschen ruhiger. Es gibt zwar immer noch Synthis, aber jetzt sind wir so ein bisschen mehr so im Metal-Poppiger unterwegs. Losing My Grip ist dann Hip-Hop-Metal, Nu-Metal würde man vielleicht sagen, irgendwie so. Die Live-Sessions ist dann das, was sie normalerweise machen, also das ist dann das, was sie eben machen. Also keine Remixe von irgendwas, sondern eben schlicht Live-Versionen 6 ihrer Songs. Das gefiel mir schon wesentlich besser. Ich kenne die Band ja nicht, ich kannte die also vorher nicht. Und wenn ich dann natürlich erstmal Remixe von Originalen höre, die ich auch nicht kenne, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. Gut, okay, also live. Ich höre jetzt also die Band so, wie sie ist und wie sie so vor sich hin songt. So. Und hier hören wir dann so eine Mischung aus, Transcore, Post-Hardcore, Pop-Punk, Alternative Metal und Alternative Rock. Da ist alles so ein bisschen drin. Konnte man vielleicht schon während der Remixe so ein bisschen erahnen, aber bei den Live-Konzerten oder bei diesem Live-Konzert, zwei sind es ja, wird es sehr viel klarer, wo diese Band herkommt und wo sie hin will. Es wird gegrowlt, es wird gesungen und gescreamt, sehr gut. Dennoch muss ich sagen, wenn ich das Album als Ganzes jetzt bewerten soll, ich fand besonders den ersten Teil des Albums bisweilen sehr anstrengend. Es fehlt mir insgesamt irgendwie der rote Faden. Ich fühlte mich von diesem Album so ein bisschen alleingelassen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil es mich nirgendwo mit hinnimmt. Warum auch? Ne? Es ist ja nicht für mich, sondern für Fans, die das zu Recht toll finden werden. Also mir hat die Live-Geschichte wesentlich besser gefallen als die Remixe, muss ich sagen. Ja, es ist gar nicht so einfach, das zu bewerten für mich im Nachhinein, weil es ja eigentlich ein Geschenk der Band für ihre Fans ist, finde ich. So, also ich habe es natürlich trotzdem bewertet. Ja, was mir noch gefallen hat, ist, es gibt einen Song auf diesem Album und der heißt A Kiss for the Whole World X. Da ist ein fantastisch schlechtes Brass-Sample drin zu hören. Das hätte Tony Banks wirklich nicht besser hinbekommen. Das ist richtig großartig, das finde ich klasse. Und man singt mit britischem Akzent, das hat mir auch gut gefallen. Möchte ich auch nochmal an dieser Stelle zu Protokoll geben. Ja.
Sehr schön. Man kann sich vorstellen, wer uns öfter hört, dass mir das ganz gut gefällt, diese Mischung aus, du hast es so schön aufgelistet, Alternative Rock und Metalcore und Synthie-Elektronik-Kram und all diesen netten Dingen, ein bisschen Nu-Metal, das ist natürlich für meine Nullerjahre-Ohren wunderbar. Das ist immer sehr, wird immer freundlich begrüßt. Lustigerweise habe ich bei diesem Album erst gar nicht gemerkt, dass das irgendwelche Remixe sind oder so. Ich fand viele Songs richtig gut, manche Songs ein bisschen über. Und erst für diese Sendung fiel mir dann auf in der Recherche, wie Begleitalbum, was soll das denn? Ach so, okay, das sind auch noch Live-Songs, na gut. Auch mir ging es so, dass die Live-Fassungen auf jeden Fall besser sind. Ich finde, die Songs bekommen da viel mehr Herz irgendwie. Vielleicht liegt es auch an der Produktion, dass BBC Radio One das ziemlich gut gemacht hat. Und die anderen Remixe können wir auch ein bisschen gestohlen bleiben. Es waren gute Ideen dabei. Etwas, was ich bei Enter Shikari sehr mag, sind diese kleinen Melodieteile, die mir ständig im Kopf hängen bleiben. Auch sowas wie Please Set Me on Fire. Das sind einfach, die haben gute Hooks, die haben gute Melodien. Ich mag die Stimme sehr gerne von Sänger Ru Reynolds. Und dann noch der britische Akzent, da bin ich auch bei dir, höre ich immer gerne. Kein schlechtes Album. Ich bin jetzt zwar kein großer Enter Shikari-Fan, aber das hier habe ich durchaus gerne gehört. Ist aber wirklich mehr eine Sammlung von netten Songs als ein Album. Da ist jetzt kein größeres Konzept hinter. Das ist einfach eine Sammlung von Songs. Kann man also durchaus mal reinhören, wenn man in diesen Genres unterwegs ist, sich das eine oder andere für seine Playlists rausholen. Aber als ganzes Album so von vorne nach hinten, ich weiß gar nicht, ich glaube maximal einmal habe ich schon vorne nach hinten gehört, aber sonst eher so gezielter die einzelnen Songs mir angehört. Und ich glaube, so ist es auch gedacht.
Ja, dann ist
ich habe mich
auch
gefreut,
für mich
das Wargasm zu gassen. Eben, genau, das ist wirklich leider kein Album. Gute Songs, aber als Album muss man es so nicht hören. Ja. Genau. Über die Gäste habe ich mich noch gefreut. Also Cody Frost höre ich gerne. Wargasm habe ich auch erst dieses Jahr kennengelernt. Höre ich auch gerne. Das passt hier durchaus gut rein. Schön gemacht. Ja, aber das macht es auch nicht mehr zu einem Album. Ja, das Ding ist ja nun 2024 erschienen. Also müssen wir es auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft oder rennt.
Ja, ich habe das jetzt mal mit dem Läuft bewertet, weil ich die Live-Geschichte ganz, ganz cool fand. Das andere hätte ich jetzt nicht gebraucht und das passt auch eigentlich überhaupt nicht zusammen. Und ja, also mit allen Hühneraugen zu läuft.
Sehr gut. Ja, von mir auch hinläuft. Aber auch Hühner haben Augen. Also,
das stimmt.
Schließe ich mich an, ein Läuft, weil die Songs sind ja durchaus super. Als Album hat es halt nichts zu sagen. Gut, kann man machen. Es gab also für Enter Shikari, Dancing on the Frontline, ein Läuft von der Martinsen und ein Läuft von mir.
So.
Und damit kommen wir zu unserem Open Mic, wo wir die Welt retten. Manchmal lösen, ne, und die Weltprobleme
und schimpfen
lösen.
Und uns freuen.
Ja, ja.
Mhm.
viel zu viele komische Dinge sagen, die wir hinterher bereuen. Oder
ist das so?
Nicht unbedingt. Erst wenn ich mich erinnern könnte, was ich gesagt habe.
Ah, okay.
Manchmal beim Nachhören denke ich, ach du meine Güte, was hast du denn für einen Quatsch erzählt? Aber das ist normal. Das ist völlig normal. Für heute habe ich mir überlegt, wir haben das Ganze mit der Zeitmaschine noch nicht genug ausgenutzt hier. So. Die steht ja noch rum, ne? Die kann ja jetzt nicht im Keller vergammeln. Wir holen jetzt die Zeitmaschine nochmal raus. Hm. Und überlegen wir uns. Also du kannst mit deinem heutigen Wissen und gegebenenfalls auch mit dem einen oder anderen Gegenstand in der Zeit zurückreisen, um irgendwas zu ändern. Oh. Wo würdest du hinreisen? Wen oder was würdest du ändern oder retten oder jemanden von was überzeugen? Kann in deinem eigenen Leben sein. Also du kannst auch dich selbst von was überzeugen. Oder auch irgendwann sonst in der Menschheitsgeschichte.
Gar nichts.
Gar nichts?
Nee, weil die Folgen davon sind nicht absehbar.
Das ist wohl wahr.
Das, glaube ich, hatten wir auch schon mal. Aber wenn ich schon in irgendeine Zeit zurückreisen darf, dann auf jeden Fall fahren das Circle.
Mhm.
Und dann würde ich mir mal angucken, was Brahms so gemacht hat, so den Tag über, also was der so veranstaltet hat und so weiter und so fort. Das wird mich schon, ja. Wie Erik Satie mit seinem Regenschirm durch die Gegend gelaufen ist und ja. Edward Greig in Bergen und so weiter und so fort. Das wäre schon ganz spannend. Oder in Leipzig war ja auch mal eine kurze Zeit. Also, das ist eine Zeit, die mich sehr, sehr interessiert.
Oh ja.
Ja.
Sehr schöne Zeit. Du würdest dich also mehr so wie ein Vögelchen auf den Ast setzen und zugucken.
Ich würde nur zugucken, genau. Ich würde nichts ändern wollen, weil das würde zu ganz schlimmen Dingen führen. Kann zu ganz schlimmen Dingen führen. Die Geschichte der Menschheit ist ja sowieso eine Geschichte voller Dramen und Abgründe. Aber selbst dieses berühmte Baby-Hitler umbringen könnte ja dazu führen, dass ein noch klügerer und noch perfiderer Mensch statt ihm an die Regierung gekommen wäre und dann wäre der vielleicht nicht so blöd gewesen wie Hitler mit allem Krieg anzufangen, sondern der wäre vielleicht viel klüger gewesen und dann hätten wir den heute noch, dieses ganze Regime. Mhm. Zum Beispiel.
Das denke ich auch. Auf Zweiter Weltkrieg, so schlimm alles war, würde ich auch voll zurückschrecken, weil daraus danach so viele wichtige Sachen entstanden sind. Ja, genau. Was ist, wenn jemand Schlimmes es schlauer angestellt hätte und eben nicht den großen Knall verursacht, der dann gestoppt werden musste, sondern...
Genau.
Ja, richtig.
Das genau. Wäre richtig, dann gäbe es vielleicht gar keine Juden mehr.
Ja.
Zum Beispiel. Also gar keine. Auf jeden Fall.
Ja. Dann wiederum hätte man, habe ich mir so überlegt, das auch ein bisschen früher versuchen können, diese Ideen überhaupt erstmal zu stoppen. Ich hätte, wenn ich denn irgendwas ändern würde, glaube ich, gerne das Mittelalter verhindert. Also so hübsch wir immer unsere Fantasien ausmalen, aber manchmal denke ich, wenn wir ein paar Ideen aus der Antike besser mitgenommen hätten, wenn nicht so viel vergessen worden wäre oder von bestimmten Strömungen des Christentums irgendwie völlig merkwürdig verwendet. Das wäre wahrscheinlich auch nett gewesen. Oder wir hätten ein bisschen später ein anderes Mittelalter gehabt, was einen ähnlichen Tiefpunkt bedeutet hätte. Das weiß ich nicht. Schwer zu sagen.
Ich fürchte, da muss ich dich enttäuschen. Das Mittelalter war gar nicht so rückständig, wie viele immer denken.
Ach, rückständig nicht. Aber ich denke mal so, also wir hatten so viele Sachen schon gedacht, die dann erstmal verschüttet waren. Ne? Also nicht zuletzt die Demokratie. Da war schon
aber da auch
ganz
auch
viel so medizinische
Zeiten.
Und wissenschaftliche Sachen, die echt quasi pausiert waren oder wo es richtig rückwärts ging für lange Zeit.
Ja, aber das Mittelalter dafür so verantwortlich zu machen, ist schwierig. Also weiß ich gar nicht. Also es gab auch andere Zeiten, wo das auch alles nicht so, wo das auch alles nicht so im Fokus stand, sozusagen. Ich bin mir gar nicht sicher, was ist der Unterschied zwischen Mittelalter und sagen wir mal so bis 45. Also, ne, also das war ja auch alles viel esoterischer Humbug mit dabei und so weiter und so fort. Und
auf jeden Fall. Aber so als Ende des Mittelalters sieht man ja eigentlich Renaissance und die Wiederentdeckung von also keine Ahnung, der Vernunft, sag ich mal.
Ja, aber die Griechen waren auch nicht fortschrittlich, was das angeht. Die Griechen waren sexistisch, rassistisch und was weiß ich was nicht alles. Weil diese ganzen tollen Gesetze galt ja nur für Männer und auch nur für die oberen 10.000 sozusagen. Mhm. Ne? Für die Sklaven, Frauen und Kinder galten die Gesetze ja nicht. Ne?
Ja, aber immerhin hatten die schon mal ein paar schlaue Ideen. Sie hätten die nur auf mehr Leute ausweiten müssen,
ja,
denke ich mir. Alles einfach wegzuwischen und zu sagen, so, hier, zack, König, und ihr anderen macht mal jetzt hier.
Auch die Ideen gab es ja.
Wer Land hat, hat gewonnen, wer nicht, der hat... Ne?
Ja, ja. Das war ja so nun nicht. Also, das muss man ja auch mal ehrlich sagen. Und auch Platon hat viel, viel Mist erzählt, der dann dazu geführt hat, also zu diesen zu vielen Dingen im 20. Jahrhundert. Ne? Das muss man auch mal ehrlich sagen. Also.
Ja, dann ist das ja alles wieder diskutiert worden, dann seit der Renaissance, all dieser Ideen. Das denke mir halt, wenn wir das durchgängig gemacht hätten, dann wären wir vielleicht jetzt nur noch viel weiter. Vielleicht hätten wir schon einen Weg in Demokratien, solche rechtsreaktionären Kräfte zu verhindern.
Ich glaube, das noch vielleicht kannst du nicht, weil die Demokratie ist ja nun mal vom Wesen her offen. Und da sie offen ist, kannst du auch rechtsreaktionäre Kräfte nicht verhindern. Das ist so. In dem Moment, wo du open-minded bist und wo du allen die Gelegenheit gibst, frei zu denken, wirst du immer Idioten haben, die, also rechtsreaktionär, die rechtsreaktionär oder schlimmer sind. Das wirst du nicht verhindern können. Es wird es immer geben. Schlimm wird es erst dann, wenn die einen gewissen Break-Even überschreiten. Also eine bestimmte Prozentzahl überschreiten.
Dann genau, das muss ich doch irgendwie.
Tja, aber lassen. Wie willst du das machen?
Die können ja denken, was sie wollen, aber die sollen nicht regieren.
Ja, aber das.
Weil das den Grundprinzipien widerspricht. Also das ist ja eigentlich der Punkt, wo für mich der Cut-off-Point ist, ob du regieren darfst oder nicht, wenn du den Grundgedanken des ganzen Konstrukts widersprichst, mit dem nicht einverstanden bist, dann geh halt woanders hin.
Tja. Das ist alles nicht so einfach. Darüber gibt es ja gerade Diskussionen und man hat ja auch gerade das Bundesverfassungsgericht gestärkt und so, dass man nicht mehr so schnell am Grundgesetz rumfummeln kann und weiß der Geier was nicht alles. Ja, ist auch alles gut und richtig. Ich weiß, glaube ich, was du meinst und ich höre, wo du herkommst. Was man vielleicht machen sollte, man sollte wirklich mal den Verfassungsschutz nochmal neu aufstellen und ihm sozusagen, wenn dann erwiesen ist, dass diese Partei vom Verfassungsschutz als rechts eingestuft wurde oder als rechtsradikal, als wie auch immer, als extrem, rechtsextrem, dann muss es die Möglichkeit geben, vom Bundestag einzugreifen und zu sagen, das geht nicht. Mhm. Das ja. Aber das ist natürlich ein Eingriff in die demokratische Freiheit ohne Ende. Ne? Das ist, dessen muss man sich bewusst sein. Also, das ist wie mit dem Kompakt, hieß es, ne? Dieses Magazin. Mhm. Ja,
ja.
Hat nicht geklappt. Mhm. Weil das Gericht gesagt hat, schwierig. Weil es halt Meinungsäußerung.
Das ist auch in Ordnung. Also finde ich natürlich nicht toll, finde ich doof, aber an dem Punkt haben wir dann zumindest noch einen Rechtsstaat. Wenn die Regeln da sind und die Regeln werden eingehalten und die Regeln werden für jeden gleich eingehalten, ist gut, dann kann man an den Regeln arbeiten. Aber in dem Punkt, wo jemand die sich nicht mal an die Regeln halten will, wird es halt...
Dann wird es schwierig, ja klar.
Da wird es ja,
da wird's dann schwierig, genau. Ja. Und da ein Mittel zu finden, ist gar nicht so einfach. Das ist echt nicht so einfach. Eigentlich ist die Demokratie ja auch, glauben die Leute ja auch immer, und wenn man jetzt Kant glauben würde, würde er sagen, naja gut, aber wir sind ja alle Vernunftsmenschen.
Nee.
Ne? So. Und,
sorry, Kant. Nee.
Ja, nun. So. Popper hat ja gesagt, wir müssen intolerant, wir dürfen nicht tolerant gegenüber den Intoleranten sein.
Genau.
Ja. Ne? Das stimmt ja auch. Das ist ja auch richtig. Ich habe, meine größere Sorge ist eigentlich weniger die Gesetze in der Demokratie und dies und das und Ananas. Meine größere Sorge ist auch nicht, also die AfD ist gar nicht meine größte Sorge. Auch wenn das natürlich beängstigt. Und das wollen sie ja auch. Sie wollen, dass du Angst vor denen hast. Das ist ja genau der Punkt. Sie wollen ja diese Geschichte. Nicht? Das ist ja das, was sie gerade wollen, was ja auch die WählerInnen, nee, das brauche ich nicht gendern, nee, nee, also das haben sie eigentlich nicht verdient. Was ja auch die Wähler so anmacht wahrscheinlich teilweise, nicht wahr? Dass man Angst vor ihnen hat, das finden sie wahrscheinlich gerade gut. Damit spielen sie ja auch gerne. in jeder Hin- und Wegsicht. Das ist aber alles nicht meine größte Sorge. Meine größte Sorge ist vielmehr, dass die CDU irgendwann umfällt. Das ist meine größte Sorge. Meine größte Sorge ist, dass das Problem ist nicht die AfD, sondern die CDU und der Merz, die diesen Unsinn nachplappert. Und mittlerweile ja auch die SPD, muss man ja ganz ehrlich sagen, die FDP auch und teilweise sogar die Grünen. Nicht? Also das, was jetzt diese Migrationsgeschichte angeht, wir schließen die Grenzen und all so Mist, das ist natürlich vollkommener Irrsinn. Bringt übrigens auch gar nichts. Und die Polizeistatistik ist auch übrigens Mist.
Ja, da wird so vieles überhaupt nicht erfasst, worüber jetzt
richtig.
Die ganze Zeit diskutiert wird. Das ist, ja,
da gibt es ein schönes YouTube-Video von, langer Name, Ming-Dings.
Meinst du?
Ja, genau. Die das alles auseinandergenommen hat und dann wissenschaftlich auseinandergenommen hat und zu der Erkenntnis gekommen ist, das ist eigentlich in großen Teilen ganz großer Quatsch.
So. Die Frau ist echt eine, die unter Denkmalschutz.
Das ist großartig. Schön und gut, aber das ist natürlich auch wieder Preaching to the Choir, ne?
Ja,
wissen
natürlich.
Wir alles. Ja. Nützt aber überhaupt nichts, wenn Scholz, Merz und Co. mit Hilfe dieses Populismus oder aufgrund dieser Statistik das als nutzen eben, um jetzt ja die Grenzen zu schließen, was überhaupt nicht erlaubt ist nebenbei. Ne? Also das bricht Euro-Recht, EU-Recht und weiß ich was nicht alles. Und das ist die eigentliche Gefahr. Die eigentliche Gefahr ist nicht die AfD, sondern die, die es ihnen nachtun. Und wie willst du, kannst ja nicht die CDU verbieten, das ist ja Quatsch.
Nee. Wir müssten diesen ganzen Kram lassen und uns nicht davon leiten lassen, dass angeblich dadurch Wähler gewonnen werden.
Tja.
Ist ja auch nicht so, als ob wir das jetzt plötzlich realisieren. Das ist ja auch schon seit Jahrzehnten, dass der in Anführungsstrichen normale Bürger immer weiter nach rechts rückt und es immer normaler wird, die ganze Scheiße zu verbreiten, die AfD laut vor sich hin posaunt. Und wir sind von immer weniger Sachen geschockt. Ja. Genau, was du sagst. Und plötzlich kann eine CDU Dinge sagen, die sie vor 20 Jahren, die ein Skandal gewesen wäre.
Genau, und die auch noch unter Merkel ein Skandal gewesen wäre.
Ja, ja.
Ich habe damals gesagt, wir werden uns Merkel noch zurückwünschen.
Ja, das
jetzt wünschen wir uns sie
absolut
zurück.
Klar, das absolut, ja. Genau.
Ja, weil jetzt ist nämlich Merz Kanzlerkandidat. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, Merz der Terrorinfluencer.
Jesus.
Es ist echt schlimm, wie er auch einfach nur all den schlechten Menschen hilft, noch mehr schlechte Dinge zu tun.
Das ist ein Schmalspur-Trump, nichts anderes.
Genau, der will einfach nur Macht. Der macht jetzt
der
alles,
Macht.
Womit er irgendwie Kanzler wird. Es ist
fürchterlich. Genau, und will dann seine komische rechtsreaktionäre Politik mit seinem Busenkumpel Lindner zusammen durchkloppen.
Ja. Oh, muss ich doch noch boxen lernen, Leute.
Das wird ganz schwierig werden. Das wird eine ganz, ganz krasse Wahl werden nächstes Jahr.
So traurig.
Ja. Das ist wirklich, also ich weiß gar nicht, was man da machen soll. Also,
weiß ich auch nicht. Ich kann mich nur noch trösten. Also heute habe ich wieder einen hervorragenden kleinen Vortrag von Marc-Uwe Kling und dem Känguru gehört. Man kann eigentlich nur lachen und weinen und hoffen, dass es irgendwann aufhört. Tja. Weil was kannst du machen? Du kannst vernünftig wählen. Das ist wichtig. Super wichtig. Und du kannst versuchen, Leute, die du kennst, auf die du irgendeinen Einfluss hast, davon zu überzeugen, auch vernünftig zu wählen.
Aber ich kenne niemanden, der die AfD wählt. In meinem Umfeld.
Ja, ich auch nicht. Aber CDU? Weiß ich nicht. Ja. Die Nachbarn von der Straße? Die Leute beim Bäcker? Irgendwer muss sie ja wählen.
Ja klar, logisch, ne? Also die CDU ist ja die letzte größere Partei, die wir noch haben. So. Logisch. Und da gibt es auch verschiedene Strömungen, so ist es ja nicht. Es gibt ja nicht nur die Merze, sondern es gibt ja auch immer noch den Arbeitnehmerflügel der CDU und so weiter und so fort. Auch den gab und gibt es natürlich. Das ist keine Frage. Es kommt halt auch ein bisschen drauf an, mit wem die CDU koalieren muss. Ne? Wenn die CDU mit den Grünen zusammengehen muss, dann ist das nicht schlecht. Dann wird Merz nicht jeden von diesem ganzen Blödsinn nicht so viel durchkriegen. Also, wenn er mit der SPD koaliert, dann gute Nacht, Marie.
Ja,
also,
nee, Scheiße, bitte. Fürchte ich auch.
So, also alles schwierig.
Das muss in der CDU sich ändern. Wo sind denn die ganzen, die tatsächlich christlichen Christen in der CDU?
Ja, die gibt's.
Die ihre Nächsten lieben. Die gibt es, genau. Wo sind denn die klugen, gebildeten Menschen in der CDU, die sehen, was da für ein Scheiß betrieben wird? Wo sind die Leute, denen Macht nicht so wichtig ist wie vernünftige Politik und dass es diesem Land gut geht? Können die nicht den Merz mal vom Thron stoßen und irgendein Besseres aufstellen?
Nee, die haben ihn ja jetzt gerade aufgestellt zum Kanzlerkandidaten. Ich meine, was wäre die Alternative gewesen? Die Alternative wäre Söder gewesen.
Ja, nee, wegen ganz anders.
Ja.
Die sollen jemand Neues finden.
Da sagst du so.
Wenn die jetzt noch schnell jemanden hätten mit so einem, keine Ahnung, jemand mit großem TikTok-Following. So ein junger CDUler, der vielleicht auch ein bisschen Quatsch redet, aber besseren Quatsch. Nicht so rechten Quatsch. Und dann einer sagt, ja, und mit dem gewinnen wir die ganzen jungen Wähler. Dann könnte man den Merz noch, kann man den jetzt nicht noch absägen?
Was willst du mit jungen Wählern?
Weiß ich auch nicht.
Die sind ja viel zu wenig. Mich musst du kriegen, also meine Generation. Also die 50- bis 70-Jährigen, die brauchst du. Das sind nämlich die meisten.
Aber wie kriegt man die? Von denen würde ich am ehesten erwarten, dass sie die Scheiße jetzt nicht mitmachen wollen.
Tja. Warum nicht? Die werden ja immer konservativ. Das ist ja klar, desto älter du wärst, desto konservativer wärst du. Ganz oft. Das ist ja wirklich so.
Oh Gott, ja, ich muss auch erstmal rechnen lernen, weil vor 70 Jahren war natürlich auch, oder dann halt 50, bis man was mitkriegt von der Welt, hat man eher profitiert von dem Scheiß, der passiert war.
Ja, genau. Das ist halt so. Mein Problem ist eigentlich, dass es nicht so viel Politik gibt im Moment dass es alles so wahnsinnig politisiert ist, sondern dass wir ja eigentlich mittlerweile komplett unpolitisch sind. Das ist ja das Eigentliche. Wir reden ja gar nicht mehr.
Ich bin ja nur noch geschrien.
Ja,
genau.
Wir reden ja gar nicht mehr Politik. Es geht gar nicht um Politik. Es geht nicht um Parteiprogramme. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, wer lauter ist, wer die radikalere Lösung hat und so weiter und so fort. Und zum 10.000. Mal, der Diskurs findet leider nicht mehr im Bundestag statt, weil das gucken die Leute nicht. Die Leute gucken Maischberger, die Leute gucken Anne Will und noch schlimmer, die Leute gucken Markus fucking Lanz. Und da wird das verhandelt, was eigentlich im Bundestag verhandelt werden sollte. Mhm. Das ist das große Problem. Das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Ich halte Markus Lanz sowieso für demokratiegefährdend. Da bin ich ganz bei Markus Gabriel.
Ja.
Also, absolut. Das ist eine ganz, ganz furchtbare Sache, die da passiert, weil er nämlich als Moderator mitdiskutiert und seine eigene Agenda damit reinbringt. Und das geht halt überhaupt nicht.
Ja, und das macht er schon immer. Das macht er ja, seit es diese Sendung gibt, dass er sich ständig auf Seiten stellt, wo er nicht stehen sollte.
Genau, er sollte überhaupt nirgends stehen. Der soll die Sendung moderieren.
Genau, auf gar keine. Richtig, ganz genau.
Und das heißt nicht, dass das Öffentlich-Rechtliche keine Meinung und keine Haltung haben. Doch, darf es. Mhm. Muss es sogar. Aber dann muss da ein ausgebildeter Journalist sitzen. Oder eine ausgebildete Journalistin, die das auch handeln kann. Und nicht ein Markus Lanz, der weder die Ausbildung dafür hat, noch sonst irgendetwas, und da fröhlich, onkelig mitquatscht.
Genau, der immer nur Leute unterbricht und sagt, ich habe mal irgendwann gehört, irgendwas Blödsinniges, was irgendwo vielleicht stand oder vielleicht auch nicht. Und dann darauf wartet, dass irgendjemand ihm zustimmt. Es ist so, ja.
Ja, das ist schlimm, das ist furchtbar. Das ist auch schlimm. Da kann man auch nochmal drüber diskutieren. Was ist eigentlich mit den Öffentlich-Rechtlichen los? Die haben ja auch keine Haltung mehr oder nur sehr wenig. Also es ist wirklich schlimm teilweise, was da passiert. Es wird alles weggespart. Die ARD macht jetzt wieder eine neue Programmreform. Jetzt kannst du Bremen 2 auch nicht mehr hören.
Ja.
Ne? Also das ist alles eine Vollkatastrophe. Die sparen sich selber weg gerade. Also alles, was weniger wird bei der ARD in den Radioprogrammen, und damit meine ich nicht die Anzahl der Programme, sondern den Content, den Inhalt, alles, was die wegrationalisieren an Inhalt, können die nie wieder zurückholen und macht sie entbehrlicher. Warum verstehen die das nicht? Die müssen mehr Inhalt bieten, die müssen mehr machen und nicht weniger. Stattdessen sparen die an den falschen Stellen und meinen irgendwie, ja, die Programme können wir auch noch einsparen. So, wir machen jetzt alles immer gleicher. Das kostet weniger Geld, das ist gut. Und dann gibt es halt genau das, was Hans-Dieter Hüsch in den 80er Jahren schon gesagt hat, nämlich Rock und Pop und Rock und Pop. Von 9 bis 12, weiß ich nicht, Bremen oder wer auch immer, am Morgen mit Rock und Pop und Rock und Pop. Dann am Vormittag mit Rock und Pop und Rock und Pop. Mittag Rock und Pop und Rock und Pop und so weiter. Mehr passiert da nicht mehr. Da gibt es keine Inhalte mehr. Da gibt es einfach nur noch gestreamlinedes, durchhörbares Radio, weil es so schön billig ist. Am besten kauft man das noch von allen, von anderen Sendern ein und das wird einfach für alle rumproduziert. Das gibt aber nichts. Das ist keine Radiosendung, wie sie sein soll. Wir hier machen eine Radiosendung eigentlich, wie sie sein soll. Hier wird diskutiert, hier wird Musik vorgestellt aus allen möglichen Bereichen. So, also im Grunde genommen übernehmen wir gerade den Job der Öffentlich-Rechtlichen und das kann es ja eigentlich auch nicht sein.
Nee, das kann es auch nicht sein. Und von Öffentlich-Rechtlichen würde ich eine ausführlichere Quellenarbeit erwarten. Nein. In anderer Hinsicht muss ich die Öffentlich-Rechtlichen gerade mal in Schutz nehmen. Ich stimme dir zu mit dem Radio, absolut. Es gibt andere Bereiche, wo sie durchaus in den letzten Jahren, finde ich, ganz gut modernisiert haben. Die neueren Sender, die Arbeit auf Social Media, ja. Auch so Leute wie zum Beispiel MIT einzukaufen, mhm, und zu finanzieren. Da ist ja schon viel Gutes passiert und da ist auch viel politische Bildung passiert.
Das ja.
Aber dann halt auch eher für die jüngere Generation. Nicht, dass 70-Jährige kein YouTube gucken, im Gegenteil, tun sie durchaus.
Genau.
Aber die Sendungen sind vielleicht nicht unbedingt
für die gemacht,
auf die Zielgruppe ausgerichtet.
Genau. Das ist das nächste Problem, weil diese Sendungen sind alle für Leute, die nochmal preaching to the choir halt, ne? Genau. Und du willst ja eigentlich die älteren Leute erreichen, aber die gucken Stefan Raab bei RTL Plus. Oder jetzt eben dieses
das Comeback. Dass der wieder da ist, macht mich auch fertig.
Ja, nun.
Okay, ja, ist so.
Also es ist ein Relikt, ja, aber das ist ein Relikt von früher, das finden die Leute cool. So, der hatte wie viel Prozent Einschaltquote? 60 oder 70? Ich weiß es nicht.
Gut. Wahrscheinlich, ja, also alle.
Okay, natürlich nur von denen, die wirklich noch Fernseh gucken. Ne? Also das darf man ja nicht vergessen. Von denen, die Fernseh gucken, davon hatte er, weiß ich nicht, 50, 60, weiß nicht wie viel Prozent. So, das sind natürlich nicht 50% der Bevölkerung, sondern nur 50% von denen, die noch Fernsehen gucken. Das sind ja nicht mehr so viele. Ne? Muss man auch mal ehrlich sagen. Aber es ist schon bemerkenswert, dass du mit so Sachen, aber klar, natürlich, ne, Stefan Raab spricht die über 50-Jährigen was oder die 45- bis 60-Jährigen an, keine Ahnung. Das ist so diese Dad-Jokes, haha und so. Man merkte das ja auch, ich habe es nicht gesehen, ich habe nur im Nachhinein so ein bisschen die Berichterstattung verfolgt, dass er halt mit seiner Art von Humor auch heutzutage gar nicht mehr das macht, was man eigentlich machen sollte. Die Welt hat sich weitergedreht. So. Aber es gibt genug Leute, in meinem Alter zum Beispiel, die das cool finden. So, das sind die, die auch zu Mario Barth gehen und so weiter und so fort. Nicht wahr? Und die gucken nicht diese ganzen YouTube-Sachen, die Öffentlich-Rechtlichen da zu Recht anbieten. Das ist ja alles schön und gut und es gibt ja auch noch Deutschlandfunk Kultur. Hoffentlich gibt es das noch ziemlich lange. Und es gibt erfreulicherweise auch Radio 1, das ist auch immer noch schwer in Ordnung, was die da machen. Das sind dann aber auch die Ausnahmen. Es gibt WDR 5, gut, aber es wird weniger und weniger und weniger. Das kann so nicht sein. Dann lieber weniger Channels, also weniger Sender und dafür anständigeres Programm. Meine Güte. Das kann doch alles nicht so schwer sein. Also ich finde das schwierig alles, gerade was die ARD selber da gerade macht, im Radiobereich wohlgemerkt. Sonst was Podcasts angeht und so, da sind tolle Sachen dabei.
Ja,
auch da gibt es mittlerweile wieder Entwicklungen, wo ich den links und rechts wieder was an die Ohren hauen könnte, verbal natürlich nur, dass sie jetzt anfangen, ihre Podcasts zu zerstückeln. Also man hört nicht mehr den ganzen Podcast, sondern immer nur noch Beiträge. Was soll ich damit?
Ja, und der Rest kommt in Shorts.
Ja, ist mir egal, wo das hinkommt. Wenn ich was abonniert habe, dann kriege ich das nicht mehr als einen Podcast, sondern so gestückelt. Verstehst du? Ich bekomme jetzt nicht einen ganzen Podcast, sondern einen dreiteiligen Podcast. So. Ich muss also drei verschiedene Sendungen anklicken, wenn man so will. Das funktioniert vielleicht für deren komische ARD-Mediathek, aber das funktioniert nicht im Podcast-Feed. So, das ist halt auch alles nicht gut. Wer auf diese Idee gekommen ist, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil sie denken, ja, das ist alles zu lang und die Leute wollen kurze Beiträge und dies und das und keine Ahnung. Und ja, McKinsey hat rausgefunden.
Genau, aber der Algorithmus, du hast dann ja drei verschiedene Themen.
Genau.
Die willst du ja auch einzeln vermarkten können. Und ja.
Und dies und das und Ananas, ja. Was auch immer dafür verantwortlich ist, das ist halt auch Mist. Das ist nicht Podcast, das ist Quatsch mit Soße. Dann sollen sie es auch so nennen. Und nicht Podcast. So. Aber wie auch immer. Deutschlandfunk Kultur kannst du zum Beispiel durchhören. Kannst du morgens anmachen und abends aus. Und du wirst danach nicht dümmer sein. Das ist ein tolles Programm mit toller Musik, mit tollen ModeratorInnen. Unter anderem mit Andreas Müller und Martin Böttcher. Das kann man ja auch mal wieder ruhig sagen. Ne? Also da sind wirklich tolle Leute dabei. Wie heißt denn noch hier von damals? Markus Richter, genau. Markus Richter moderiert da. So, Solche Leute halt. Das ist ein toller Sender. Sehr aufwendig produziert. Sehr viel Content. So ist Radio, so geht Radio. So wie die das machen. Das ist Radio. Und nicht dieser Unsinn, den die da jetzt wieder veranstalten. Das hilft auch nicht gegen die AfD, um es mal sehr wohlwollend zu formulieren. Ganz im Gegenteil. Die AfD braucht unpolitisierte Leute. Desto unpolitischer die Welt ist, desto besser ist das für die AfD. Also im Sinne von, wir reden nicht über Politik und über das, was möglich ist oder nicht möglich ist, sondern wir üben uns in Populismus. Und Populismus ist das Gegenteil von Politik.
Genau. Hauptsache emotionalisieren und die Leute entweder in Angst und Schrecken versetzen oder aufregen. Oder Tierbabys. Ich habe schon lange keine Tierbabys mehr gesehen. In der Politik.
Ja.
Na gut.
Ja.
Also aber halten wir fest.
Also ich bin mir nicht sicher, ob das alles, wenn wir das Mittelalter wegnehmen würden, dann würde das, glaube ich, nicht viel anders aussehen heute.
Ich fürchte auch,
weil die Demokratie hätte die gleichen
davon,
Probleme.
Ja, vieles davon ist einfach menschliches Naturell.
Ja.
Ich wünsche mir halt, dass wir unsere Systeme weiter, schneller weiterentwickeln dahin, dass sie noch besser nach unten absichern, sag ich mal. Dass wir nicht wieder abrutschen in einen Faschismus, den wir eigentlich hinter uns gelassen haben sollten. Aber gut.
Ja, schön wäre es.
Mal schauen, wo das hinführt. Das wäre schön.
Also wir müssen da nicht hingehen. Die Zukunft ist offen.
Ja. Ne? Ja, das ist wahr. Das dürfen wir jetzt auch nicht einfach so hinnehmen, sondern...
Genau. Das heißt das nicht, dass es so sein wird. Es heißt nur, es könnte. Es könnte auch ganz, ganz anders werden. Darf man nicht vergessen. Ja, in diesem Sinne, Bier?
Bier.
So, Bier. Also, wir sind mal wieder in Autenried. So. Und das bedeutet, wir sind beim Schlossbräu, also bei der Brauerei in Autenried, bei der Schlossbräu-Brauerei. Die liegt in Bayern im Landkreis Günzburg. Das liegt im Regierungsbezirk Schwaben. Das ist immer ganz interessant. Die wenigsten Bayern sind Bayern, habe ich manchmal das Gefühl. Die sind entweder Schwaben oder Franken. Ja. Was sie nicht alles sind. Na gut. Also dieses Autenried, das liegt 35 Kilometer östlich von Ulm ungefähr, jedenfalls, damit ihr mal so eine Idee habt, wo das liegt. Das Bernsteinweiße ist ein Hefeweizen, was überraschenderweise in Bernsteinfarben daherkommt. Es hat eine schöne durchgängige Trübung, also klar, wie es sich für den Weizen gehört, und soll eine große cremige Schaumkrone haben. Wir haben es mit 12,9 Grad Plato zu tun, 5,4 Alkoholvolumenprozente, eine Hopfenbittere von 13, also so gut wie nicht vorhanden. Und wir haben es mit den Doldenhopfen zu tun, also mit echten, richtigen Hopfen und nicht mit irgendwelchen Pellets oder sonst wie, sondern mit richtigen Hopfen eben. Und zwar haben wir es zu tun mit Tradition, Spalter, Saphir und Kellerhefe, die noch oben drauf kommt, auf die Doldenhopfen. Dann gibt es noch das berühmte Brauwasser, dann haben wir noch Weizenmalz, Gerstenmalz und Gerstenmalz-Karamell und Weizenröstmalz. Ich bin sehr gespannt. Öffnen wir mal das Ganze hier. Oh, schöne Entspannungsverdampfung. Und wie es sich für einen Weizen gehört, muss man natürlich am Ende des Ganzen ein bisschen schwenki-schwenki machen, ne?
Hoch, meine Entspannungsverdampfung. Oh, die kam ganz lange gar nicht raus. Die muss man ja erstmal nach draußen ziehen.
Ja, das ist doch mal schön. Oh, guck mal. Richtig schön trüb. Schöner Bernstein, ne?
Ja, allerdings. Ist aber wirklich ein bisschen rötlich, ne?
Ja, tatsächlich.
Das ist schon...
Ja. Und ja... Oh, ja. Gibt hellere Weizen.
Viel hellere. Oh ja, es gibt ja geradezu durchsichtige Weizen. Also so richtig.
Ja, das ist ja kristallklar.
Weißhelle.
Ja. Ja. Jetzt ist der Schaum ist richtig toll. Sehr cremig. Sehr fest. Ja, sollen wir mal riechen?
Oh ja. Hui, Banane.
Volle Banane, also volle Kanone. Wirklich, volle Möhre, ja. Und Honig. Honigmelone, so. Sehr frisch, aber auch Karamell. Dieses Gerstenmalz-Karamell, ne? Da ist schon was dran. Also das ist schon... Oh ja, Karamell.
Oh, aber da ist auch irgendwas, irgendeine... helle Frucht doch drin.
Ja, meistens ist es ja Apfelsine, ne?
Ja, ich finde, es hat noch ein bisschen was Süßeres, so wie eher so Richtung
Mandarine oder.
Ich bin gerade so erinnert. Ich bin, ja, genau in die Richtung. Ich bin gerade so erinnert an den Marillenschnaps von meiner Oma.
Marillen, weiß ich nicht mal, was das ist.
Was ist das von Marille? Ich habe auch keine Ahnung, was Marille ist. Ich kenne nur diesen Schnaps. Das ist irgendeine Frucht.
Aprikose. Eine Marille ist eine
Gleiche?
Aprikose. Ja.
Echt? Oder ist das eine Unterart?
Weiß ich nicht, da steht Aprikose, wenn ich das
google. Okay, es ist eine Aprikose. Das ist ja gut zu wissen.
Ja, finde ich gut. Aprikose finde ich gut. Hm? Aber insgesamt sehr ausgewogen, sehr, sehr schön, wirklich. Mhm. Riecht nach vollem Körper. Mächtig, also richtig schöner, voller Körper, kann ich mir vorstellen. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als dieses Bier zu probieren.
Oh ja.
Nicht? Oder?
So ist es.
Ja dann?
So ist es.
Prost!
Prost.
Ah, ja, Banane. Reife Banane. Mhm. Weich, aber auch fruchtig.
Fruchtig, ja, das ist doppelt süß, ne? Dieses Karamellsüße und dieses Aprikosensüße. Mhm. Und dann hat es aber auch noch so eine zitrusige Note dabei. Mhm.
Definitiv. Oh ja, sehr erfrischend. Oh ja, schön hefig auch. Und der Honig kommt wieder hinten raus. Die Aprikose habe ich sogar im Nachhall mehr als in der Nase. Mhm. So ein bisschen dieses Süß und Sauer, das spielt so schön miteinander. Also diese Säure und das Süße, das finde ich sehr schön.
Ja, wirklich wahr.
Ist ja auch qualitativ sehr hochwertig, muss man auch mal sagen, ne? Mhm. Mit ihrem Doldenhopfen und so. Sehr weich, auch natürlich eine Schippe Kohlensäure, ne? Mhm. Ist da schon drin.
Ja, schon ganz gut, ne?
Oh ja, also mega Karamell. Mega Banane.
So leicht malzig, leicht hopfig. Ja. Schön.
Ja, ganz leicht, ne? Mhm. Ganz leicht hopfig. Wäre auch schade, wenn man die nicht schmecken würde bei dem ganzen Aufwand, den die da betreiben, ey. Das wäre ja echt doof.
Wird auch ein bisschen trocken hinten raus?
Ja, stimmt.
Ja, nee, aber super. Und also volle Möhre Banane hier.
Jo. Aber auch wirklich reife Banane.
Das ist nicht Bernsteinweiße, das ist Bananensteinweiße.
Ja, definitiv. Ja, mit einer Schippe Karamell. Das ist gut. Das ist lecker. Das mag
ich. Ja, was machen wir damit?
Was machen wir damit, ja.
1-7 haben wir zur Auswahl. Mhm. Also ich finde es eigentlich sehr lecker.
Ja, definitiv.
Es ist gut gemacht. Es ist ein bisschen zu viel Banane für mich.
Nee, für mich nicht. Ich kann da gar nicht genug von kriegen im Weizen. Das darf euch doppelt so viel sein, dann wäre ich auch noch glücklich. Das ist für mich das unique Feature des Weizenbieres, dass du dich geballert wirst mit Bananen. Das ist doch das, was ein Weizen ausmacht.
Das ist schon nett, ja, also ist ja nicht.
Ja. Ja, mach mal weiter. Ich hatte dich unterbrochen, Entschuldigung.
Ja, nö, alles gut. Ich glaube, ich bin bei 5. Da hatten wir jetzt schon ein paar, die mir irgendwie besser gefallen haben.
Hm? Ja, wenn auch, ja, stimmt. Auf jeden Fall Gutmann und Unertel haben mir besser gefallen. Hm. Aber das ist auch schon das Himalaya des Weizenbieres. Insofern, ja, ich bin mit der 5 mehr als einverstanden. Hm. Also insofern gut. Haben wir verkostet. Von der Autenrieder Schlossbräu Brauerei das Bernsteinweiße und es gab 5 Punkte von Freichler und 5 Punkte von mir und selbstverständlich haben wir auch nächste Woche wieder Themen.
So ist es, wir hören die Antilopengang mit Alles muss repariert werden. Hm. Die sind also eindeutig unserer Meinung.
Die sind auf jeden Fall unserer Meinung und zwar was ganz viele Dinge angeht.
Sehr schön. Freue ich mich drauf und es bleibt auch ein bisschen lustig und gesellschaftskritisch, denn dann hören wir noch Softplay mit Heavy Jelly. Da gibt es auch wieder ein bisschen Open Mic und zu guter Letzt, für alle, die uns im Internet hören, werden wir ein Andexer Weißbier dunkel probieren. Oh, dunkles so Weißbier, sehr schön. Sehr schön, sehr schön.
So ist es. Nächste Woche sind wir also wieder da und bis dahin, also in der Zeit, liked uns, kommentiert uns, teilt uns, erzählt allen, dass es uns gibt, eurem Hund und seinem Hamster und ihrem Hamster auch und sowieso und überhaupt den Möwen, wenn ihr im Norden wohnt, die nicht mehr da sind, die sind jetzt irgendwie wieder auf See, keine Ahnung, auf jeden Fall allen Tieren und Menschen, die ihr trefft und wenn ihr damit fertig seid, dann sind wir wieder da. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.